Dein Quantenfeld liebt dich. Ein Podcast über die unsichtbare Seite des Lebens. Gibt es wirklich Energiefelder? Und falls ja, haben sie etwa Einfluss auf unser Leben? Erschaffen wir ernsthaft durch Gedanken, Emotionen und Glaubenssätze unsere eigene Realität? Ich bin Dirk Stegmeier und beschäftige mich seit über 10 Jahren genau mit diesen Phänomenen und arbeite als Coach und Seminarleiter im Bereich der Quantenheilung. Um dem Thema mal richtig auf den Grund zu gehen, berichte ich euch aus meiner Praxis oder lade mir Gesprächspartner ein, um zu erfahren, in welchen Weltbildern sie unterwegs sind und wie sie zum Beispiel mit den Themen Glauben und Zweifel umgehen. Los geht's! Ja, hallo und willkommen zurück zu meiner 14. Folge. Ich bin heute bei Florian und wir sitzen gerade auf seinem Sofa und haben gerade beschlossen, eine neue Podcast-Folge einzusprechen. Und jetzt habe ich ihn gerade gefragt, über was reden wir eigentlich? Und dann kam sofort so, ich bin nicht vorbereitet, wir machen es spontan. Und das finde ich super. Spontan über das Leben sprechen, so soll es doch sein, oder? Und ja, ich möchte Florian mal kurz vorstellen. Das ist ein ganz langjähriger Freund von mir und Florian ist Paartherapeut und hat von Berufswegen mit zwischenmenschlichen Energien zu tun. Und der Grund dieses Podcastes oder die Idee von mir war, einfach mal nachzufragen, was so die Hauptthemen sind in zwischenmenschlichen Beziehungen und inwieweit man das auch
übersetzen kann.
Mhm. Ach Mensch, Florian, du hast dich schon zu Wort gemeldet.
Ja.
Wunderbar. Siehst du, ich bin gerade schon ins Stocken geraten.
Aber das ist genau das Thema dabei, wenn ich das sagen darf. Das ist genau das ist, was ja auch in Beziehungen passiert, dass Menschen dann ins Stocken geraten, wenn es für etwas keine Sprache gibt. Und da würde ich schon sagen, das ist einer meiner Hauptjobs, als Übersetzer zu dienen.
Okay, wunderbar. Du bist also schon voll im Thema angekommen.
Mhm. Durch dein wunderbares Innehalten bin ich gleich im Thema drin.
Brauche ich das nicht rauszuschneiden nachher wieder? Nein. In stundenlanger Arbeit?
Nein. Wir lassen diesen Stocker. Der hat mir sozusagen die Inspiration gegeben für das Thema.
Wunderbar. Ah, ich bin entlastet. Mhm. Sehr, sehr gut. Ja, denn erstmal herzlich willkommen oder besser gesagt, ich bin ja bei dir zu Hause, also ne, ich fühle mich bei dir willkommen und Florian, magst du mal was zu dir erzählen, vielleicht erstmal oder fangen wir gleich an?
Ja, ich saß neulich in einer Gruppe, wo alle sich vorgestellt haben und gesagt, was sie alles gemacht haben und ich fand es sehr beeindruckend, weil eine Teilnehmerin sagte ihren Namen und sagte, ach, ich könnte jetzt viel sagen, wer ich bin und was ich gemacht habe, aber ich bin jetzt hier. Und von daher würde ich mich auch so vorstellen, ich bin jetzt hier. Ich kann aber kurz sagen, dass ich von Beruf systemische Familientherapeut bin und systemische Paartherapie, vielleicht so als Kurzbeschreibung für die, denen das nichts sagt, schließt immer das gesamte System mit ein. Also wenn jemand mit einem bestimmten Thema kommt, wird immer geguckt, in welchem Kontext entstand es. Also bei Paarbeziehungen zum Beispiel, wenn einer der beiden fremd geht, könnte man jetzt auf das Fremdgehen gucken oder man könnte gucken, was ist der Kontext, in dem das Fremdgehen entstanden ist. Also wovon ist zum Beispiel jemand weggegangen, warum war es in diesem System, Klammer auf, Familiensystem, von welchem er oder sie weggegangen ist, vielleicht nicht mehr aushaltbar, was aber ein Hinweis auf vielleicht Mangel oder Bedürfnisse in diesem System, worauf das, was jemand getan hat, aufmerksam gemacht hat. Also das ist immer sehr spannend, dass damit sozusagen der Fokus weg von dem sogenannten Täter oder von dem sogenannten Problem oder von dem sogenannten Mangel eines Einzelnen weggeht, hin zum Gesamtsystem. Genau. Und dabei bin ich sozusagen derjenige, der versucht, innerhalb von diesem gesamten System immer wieder die Fäden zusammenzuführen oder, was wir vorher eben auch schon hatten, das, was häufig nicht ausgesprochen werden kann, zu übersetzen.
Und ich wollte das schon so oft eingrätschen. Also zum Ersten glaube ich, dass jetzt ganz viele die Ohren spitzen, weil gerade so dieses Thema Fremdgehen ist ja immer so ein bisschen so ein Thema, was man gerne so ein bisschen für sich behält und unter dem Teppich kehrt. Mhm. Wir dürfen uns hier nicht so viel bewegen, Florian, so, weil es raschelt nachher hier auf der Aufnahme.
Ich versuch's.
Und ich finde, du hast gerade was angesprochen, also der Podcast, da geht es ja um die unsichtbare Seite. Und vielleicht ist es deswegen interessant, auch mit dir zu sprechen, weil in der Beziehung halten wir ja viel im Unsichtbaren oder zeigen uns vielleicht auch nicht hundertprozentig, ja, ja, also wir machen uns möglicherweise gar nicht ehrlich, kann man vielleicht sogar so sagen, ne? Oder gucken nicht genau hin und schauen uns unsere Emotionen vielleicht gar nicht an, die etwas produzieren. Und dann kommt es aber zu einer ganz konkreten Geschichte, nämlich was du gerade angesprochen hast, vielleicht Fremdgehen oder so, ja, weil man...
Ja, das Fremdgehen ist eine Variante, ne? Genau was du sagst, ne? Mit dem, was man zurückhält, umzugehen. Es gibt ja noch andere Varianten. Man kann sich ja auch in sich zurückziehen, ne? Und Dinge, die vielleicht notwendig wären, nicht aussprechen, ist insofern auch eine Form von Fremdgehen. Fremdgehen in dem Sinne, dass man das, was eigentlich Gefühle sind, die in eine Beziehung gehören, sozusagen zurückhält und damit eigentlich in der Beziehung sich auch fremd wird. Also
ja.
Ne? In diesem Sinne auch ein Fremdgehen.
Ja, finde ich wunderbar. Also wir gehen mal von dem Fremdgehen weg, ja.
Wir gehen mal von dem Fremdgehen weg und wir gehen gleich mal zu dem hin, was du gerade vorhin gefragt hast, mit, weil das wiederum ich ein sehr spannendes Thema finde, das, was zurückgehalten wird. Ja? Also wenn ich, was ein Klassiker in Beziehung ist, was Frauen, gibt auch Männer, die das machen, aber es ist häufig mehr ein Frauenthema, Frauen neigen dazu, Wut und Aggression zurückzuhalten. Und das ist deswegen so spannend, weil Wut ja eigentlich das Gefühl ist, was am unmittelbarsten auf ein Mangelempfinden aufmerksam macht. Das ist eigentlich ein super Gefühl. Ja? Und wenn ich Wut zurückhalte, heißt es, ich traue mich nicht, auf etwas aufmerksam zu machen, worin für mich ein Mangel besteht oder ein Bedürfnis.
Ja, aber sind sich die Leute dann ihrer Wut immer bewusst? Nein, oder ist es was Unterschwelliges?
Das ist genau das Spannende. Deswegen fange ich mit der Wut an, weil es häufig natürlich einen Bogen gibt zur eigenen Familiengeschichte. Also konkret, wenn ich in meiner Familie gelernt habe, dass in dem Moment, wo ich Wut oder Aggression zeige, reglementiert werde, bestraft werde, beschämt werde, was für Kinder das schlimmste Gefühl ist, beschämt zu werden, ja, stell dich mal nicht so an, ja, zum Beispiel, ist eigentlich schon eine Beschämung, ja, dann werde ich als Kind etwas entwickeln, dass ich mir diese Form von Beschämung nicht mehr hole. Zum Beispiel, indem ich in die Anpassung gehe oder indem ich versuche, das Ganze irgendwie nett zu machen, damit dieses Gefühl gar nicht auftaucht. Oder dass ich vielleicht immer wieder auf jeden Fall letztendlich mich mit dem zurückhalte. Das heißt, bei dem, was ich in einer heutigen Beziehung zurückhalte, ist es häufig ein Hinweis darauf, wo ich früher mal eine Schutzfunktion für mich entwickelt habe. Ne? Und das ist Wut, wäre ein Thema. Bedürfnisse generell. Ja? Wenn ich immer wieder in der eigenen Herkunftsfamilie gelernt habe, dass das, was ich an Bedürfnissen äußere, entweder ignoriert wird oder dagegen angegangen wird oder mir erzählt wird, dass es doch eigentlich gar keinen Grund gibt, dass ich so ein Bedürfnis habe. Ja, also meinen Eltern habe ich auch den Satz gehört, du hast doch alles. Das heißt, es suggeriert einem Kind, dann stimmt mit mir was nicht. Ich habe alles und trotzdem gibt es aber irgendwo ein Mangelgefühl. Ja, das heißt, ich komme in den inneren Konflikt und diesen inneren Konflikt kann ich nur lösen, indem ich einen Umgang damit finde. Und ein Umgang ist, ich halte einfach dann Bedürfnisse zurück. Das ist der Klassiker, weil du am Anfang gefragt hast, was sind immer wiederkehrende Themen. Und das ist wirklich eines der wiederkehrenden Themen in Paarbeziehungen. Anzufangen, wirklich zu lernen, ich kann mit in dieser Beziehung heilen. Also ich kann erstmal für mich heilen, indem ich merke, heute bin ich anders in der Lage, etwas zu äußern. Und heute gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, anders damit umzugehen.
Ja. Ich finde es total spannend. Also erstmal möchte ich den Rahmen ein bisschen erweitern. Mhm. Du bist jetzt Paartherapeut, aber im Prinzip geht es ja um Beziehungen zu sich selber, Beziehungen am Arbeitsplatz, zu seinen Freunden, zu seinen Eltern. Mhm. Also im weitesten Sinne Beziehungen.
Genau. Ne?
Die Beziehung zu sich und zu seiner Umwelt, zu seiner Umgebung. Und was mir dazu einfällt ist, was ich gerade bei mir rattert es gerade total, bei der Quantenheilung, die ich ja nur anbiete, wie du weißt, also ne, du kennst ja auch meine Arbeit, geht es ja auch meistens erstmal darum, alle Emotionen zum Thema loszulassen. Mhm. Ich arbeite natürlich rein energetisch und ne, frage sozusagen das Feld, gibt es zu diesem Thema Emotionen, die nicht mehr nützlich sind, und lasse und arbeite sozusagen mit dem Unterbewussten zusammen, diese Emotionen zu erlösen oder loszulassen und du machst es natürlich in einem Gespräch, ne? Dass man die Leute überhaupt erstmal in diese Emotionen überhaupt mal reinführt, wahrscheinlich, ne? Also, oder genau. Denen die Emotionen bewusst werden lässt.
Genau. Also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Konträre zwischen unserer Arbeit, dass ich eigentlich eher versuche, also im Idealfall, mit diesen Emotionen zu arbeiten und vielleicht sogar Emotionen auf eine gute Art und Weise zu integrieren. Mhm. Und vor allem Emotionen...
Die hatten ja auch mal ihre Berechtigung, ne?
Absolut.
Irgendwann, ne? Mal, aber nur jetzt sind sie halt nicht mehr nützlich. Ne?
Genau, es gab halt diese Verbindung mal, wo sie als etwas erlebt wurden, was nicht in Ordnung ist.
Ja.
Ich bin nicht okay.
Ja? Schambehaftet, ja, wahrscheinlich.
Also meine Oma hat, ne, immer noch den Spruch gesagt, jetzt gehst du auf Toilette und spuckst die Wut aus und dann kommst du wieder. Ja? Das heißt, es suggeriert einem Kind, das ist ein Gefühl, damit bin ich nicht in Ordnung. Ja? Das heißt, meine Arbeit besteht eher darin, Menschen zu ermutigen, das zu spüren. Das ist ja schon mal ein wesentlicher Schritt. Ja? Zu merken, hey, wie heilsam ist es, wenn ich das zulasse? Weil, und das ist das Spannende, wir hatten ja bislang nur von der Wut gesprochen, aber du kannst im Grunde jedes Gefühl nehmen. Jedes Gefühl ist ein super Hinweisgeber. Traurigkeit. Mhm. Traurigkeit ist der ultimative Hinweisgeber für, mir fehlt hier eine Form von Verbindung.
Ja.
Ja, ja. So. Wut hatten wir schon, ne? Also Integration und guter Umgang damit.
Ja, ich finde das super zu hören, weil das ist ja auch Bestandteil meiner Arbeit, ne? Die Leute überhaupt mal abzuholen, dass diese Gefühle, die sie gerade haben, also auch ein Spiegel sind ihrer selbst natürlich.
Genau.
Ich meine, das ist eigentlich logisch, aber trotzdem muss man sie manchmal darauf hinweisen, dass nichts Schlechtes ist, sondern quasi etwas, woran man wachsen kann und etwas verändern kann. Wenn sich das gar nicht erst zeigt, dann schwelt es so im Untergrund, im Unbewussten, mhm, und führt, das ist natürlich immer die schlimmste Form, finde ich, weil sie zu so einer Aggression führt, den anderen gegenüber, und du weißt vielleicht selber gar nicht, woher kommt das eigentlich, weil du dir dessen gar nicht bewusst bist, woher dieses Unterdrückte,
genau,
kommt.
Du sprichst ein weiteres spannendes Thema an, weil da geht es tatsächlich jetzt um das, um die Art und Weise, wie ich damals nicht verarbeitete Gefühle oder nicht Gefühle, die man nicht fühlen durfte, welche Varianten habe ich als Kind, die zu verarbeiten? Eine Variante hat man schon erwähnt, ich kann sie zurückhalten. Ja, okay, Wut wird nicht toleriert oder Traurigkeit. Ja, bei mir in der Familie war ich der Entertainer, da war auch Traurigkeit nicht wirklich willkommen. So, das heißt, ich kann sie zurückhalten, das ist eine Umgehensvariante. Die andere Umgehensvariante ist, die hast du gerade angesprochen, ich projiziere sie. Ja, also ich, und eine heiße Spur, dass ich ein eigenes Gefühl projiziere, ist immer, wenn ich mich über etwas, was jemand anderes tut oder zeigt, extrem empöre. Mhm. Empörung, oh Gott, ist der ultimativste Hinweisgeber. Also wenn du dich zum Beispiel über jemand empörst, richtig empörst, der so einfach mal richtig ausrastet, ja, ja, aber also Empörung ist mehr als nur Ärger, das ist wirklich so, das kann doch nicht sein, dass jemand sich hier so verhält,
mhm,
ja, heißer Hinweisgeber, das kann
bestimmt auch jeder.
Ja, ja, sich dann die Frage zu stellen, und die Frage ist heiß, Achtung, wo bin ich genauso, wie ich es diesem Menschen gerade vorwerfe? Mhm. Und wenn die erste Antwort ist, nee, so bin ich nicht, noch heißere Spur.
Ja.
Dann ist es gut, nochmal zu fragen. Das muss nicht auf die gleiche Art und Weise sein. Es kann auch sein, um bei der Empörung zu bleiben, jetzt fiktiv über jemanden, der extrem ausrastet. Es kann auch sein, dass es in mir so eine Sehnsucht gibt. Oh, ich würde auch gern mal einfach so. Ja? Einfach mal unreflektiert sagen, ich finde das hier scheiße, was ich mir aber nie erlauben würde.
Ja.
Ne? So. Also das ist die zweite Verarbeitungsvariante, Projektion.
Mhm. Finde ich auch interessant, das ist ja jetzt die Oma, die zu dir gesagt hat, geh aufs Klo und spuck da die Wut aus.
Mhm.
Also insofern, heutzutage, man würde es nicht in dem Fall öffentlich machen, dass man sofort auf den Tisch schaut, sondern eher sozusagen im stillen Kämmerlein sich einfach weiter ärgern und das irgendwie runterschlucken.
Zum Beispiel.
Ja? Das ist natürlich, ich weiß nicht, ist das sowas, ich will jetzt nicht sagen, ist es was Deutsches, aber manchmal denke ich mir so, wenn ich manchmal so andere Kulturen mir anschaue, die dann sofort so emotional werden, wo ich dann manchmal denke, mein Gott, geht's ein bisschen weniger. Aber auf der anderen Seite, die lassen sofort die Emotion, die gerade entsteht, sofort raus.
Ja,
kennst du das oder ist es auch?
Ich finde es sehr spannend, was du sagst, weil da kommen wir eigentlich zum dritten spannenden Bereich, nämlich zwischen der Balance von Reflexion und Emotion. Ja, also Menschen, ich sag jetzt mal, sehr emotionale Menschen, ich müsste überlegen, ob ich es wirklich speziell als deutsch oder nicht deutsch bezeichnen würde, müsste ich nochmal drüber nachdenken. Aber nehmen wir mal einen Menschen, der sehr schnell in eine Emotion geht. Das ist auf der einen Seite eine große Qualität, ja. Manchmal fehlt die Regulierung und die Regulierung ist an der Stelle die Reflexion, ja, die nochmal einen Schritt zurücktritt. Mhm. Ja. Und eigentlich, also wir haben ja auch unseren Kopf nicht umsonst bekommen, ne? Und ich bin großer Verfechter von Emotionen. Auf der anderen Seite ist es auch gut, sich immer wieder klar zu machen, es ist auch nur eine Emotion. Ja, genauso wie ein Gedanke per se erstmal nur ein Gedanke ist. Also wenn ich mich voll immer sofort in eine Emotion fallen lasse, ja, kann das auch eine Form von Trance sein, wo es manchmal hilfreich ist, ein bisschen nüchtern drauf zu gucken. Und Nüchternheit mögen Emotionen nicht. Ja, also wenn ich gerade so richtig aufgebracht bin, dann zu fragen, okay, jetzt nochmal geguckt, was ist hier eigentlich los? Die Emotion sagt, es ist mir völlig egal, das zu klären, das ist jetzt einfach nur Emotion. Aber die Balance ist manchmal sehr interessant. Und auch das sehe ich so ein bisschen als meinen Job. Ja, je nachdem, wo jemand steht, Menschen, die immer sehr schnell in der Reflexion und in der Erklärung sind, für den tut es manchmal gut, ne, ein bisschen mehr schneller mal zuzulassen, was fühle ich hier eigentlich? Und umgekehrt.
Aha. Sehr gut. Es ist mir gerade die nächste Frage entfallen, ehrlich gesagt. Aber
warst du gerade in der Emotion?
Ich war gerade so fasziniert, ja, von dir. Ich frage mich gerade so, was, ich finde es so, ich möchte da echt noch was rausholen aus diesem Gespräch tatsächlich, weil ich denke, das ist so ein wichtiges Thema, dass man. Oder ich merke das auch bei meiner Arbeit immer, dass es so wertvoll ist, wenn Leute, sage ich mal, so einen Erkenntnisschritt gehen können, dass die Situation, in der sie sind, also den Partner, den sie haben, den Konflikt, den sie haben, bleiben wir einfach mal bei diesem Partnerthema, eben auch ein Spiegel ihrer selbst sind. Und jetzt haben wir ja schon festgestellt, es gibt quasi Aggressionen, aber es gibt auch unreflektierte oder unbewusste Emotionen, die eben dazu führen, dass man nicht anders handeln kann als wie wir es bisher gemacht haben.
Genau.
Gibt ja auch sowas wie so eine passive Aggressivität. Ne? Jemand ist eigentlich gar nicht wirklich aggressiv, aber immer so unterschwellig, weiß ich nicht, unzufrieden, stichelnd oder sowas zum Beispiel. Ne? Und ist sich,
genau.
Ich komme nochmal drauf zurück, selber gar nicht bewusst, wo kommt das eigentlich her? Und ich biete ja nur auch in meiner Arbeit an, die Leute sozusagen von dieser Emotion auch mal loszulassen, eine neue Erfahrung zu machen, ein neues Kapitel aufzuschlagen, eben diese Kindheitstraumata loszulassen. Ich würde ja sogar noch so weit gehen, die Traumata können ja auch aus früheren Leben kommen. Ich glaube, das spielt jetzt in deiner Arbeit nicht unbedingt eine große Rolle. Da endet das wahrscheinlich in der Kindheitserfahrung. Ne?
Genau.
Also ich würde mal sagen, ohne das jetzt gegenüberstellen zu wollen, aber da gehe ich nochmal so ein bisschen weiter zurück, so, ne, um da was aufzulösen. Deswegen ist es gar nicht so, aus meiner Sicht, gar nicht so wichtig zu ergründen, wo kommt es eigentlich her. Wichtig ist, dass man sich dieser Emotion überhaupt mal bewusst wird oder die einfach an, also wenn das Feld sozusagen diese Emotion, wenn ich merke, da gibt es eine Resonanz, dann reicht es, wenn ich den Impuls reingebe, diese Emotion loslassen.
Ja,
ja?
Ich bin ganz kurz
zu Ende. Dennoch, irgendwann kommen die Leute in eine Situation, wo sie eben die bewusste Entscheidung treffen müssen. Ich lasse das jetzt los oder ich darf anders reagieren. Ich kann auch mal komplett über meinen Schatten springen.
Das ist ganz Entscheidende, was du gerade sagst. Also ich gehe noch mal einen Schritt zurück zu dem Trauma. Herr Adler, der große Gegenentwurf zu Freud, hat mal die sehr provokante These aufgestellt, es gibt keine Traumata. Das ist natürlich für Menschen, die möglicherweise Traumata erlebt haben, erstmal ein Schlag ins Gesicht. Er erklärt das auch und ich finde diese Erklärung sehr, sehr nachvollziehbar, weil es sich genau auf das bezieht, was du gerade sagst. Wenn ich etwas Bestimmtes erlebt habe, ja, und das war vielleicht auch traumatisch, ja, insofern natürlich gibt es Traumata, würde ich sagen. Aber die Art und Weise, wie ich im Laufe meines Lebens mir immer wieder die gleiche Geschichte erzähle, zum Beispiel, ja, die Geschichte, weil ich keine Liebe erfahren habe, bin ich auch nicht in der Lage, Nähe aufzubauen. So, wenn ich diese Geschichte mir oft genug erzähle, wird sie zu einer Trance, ja, und manifestiert sie ein Trauma.
Ja, so. Also wird es zu so einem eigenen Fetisch oder so einem eigenen Selbstbild.
Zum eigenen Selbstbild, was mich schützt. Mhm. Weil wenn ich keine Beziehung aufbauen kann, dann kann ich natürlich auch keine schmerzvollen oder unsicheren Erfahrungen machen in Beziehungen. Genau. Also ist letztendlich diese Form von Geschichte, die ich mir erzähle, auch meine Form von Schutz. Damit mache ich mich nicht verletzlich. Mhm. Ja? Und das, was du sagst, ist ja ein Stück weit Menschen zu ermutigen, zu sagen, okay, mal angenommen, ich würde aufhören, mir diese Geschichte zu erzählen, weil ich das erlebt habe, kann ich keine wirkliche Bindung eingehen. Nur mal angenommen, ich würde mir diese Geschichte nicht mehr erzählen. Was würde das bedeuten? Mhm. Könnte man zuerst sagen, es wäre wunderbar. Die Frage ist, wäre das wirklich sofort wunderbar? Oder wäre das erstmal etwas sehr Bedrohliches?
Ja, ganz sicher. Ne? Wahrscheinlich.
So. Mhm. Und wir sind manchmal begabt, gleichzeitig uns in eine Hypnose zu begeben und der Hypnotiseur zu sein. Und das tun wir zum Beispiel durch Geschichten. Das tun wir noch stärker, da bist du mehr Experte für Unterbewusstsein über Bilder. Ja? Ein einziges Bild, mit dem wir immer wieder in Verbindung gehen und wir lieben es, Bilder zu gebrauchen. Ich führe mein Leben mit angezogener Handbremse. Wenn du mal dieses Bild dir wirklich reinziehst, ja, und es mal wirklich ins System lässt, was bedeutet es, macht es sofort mit dir. Mhm. Ja? Oder ich fühle mich wie im Gefängnis. Ja? Das ist nicht nur das Wort, nicht nur die Worte, sondern diese Worte lösen sofort, du merkst es, wenn wir drüber sprechen, ein Bild aus. Und dieses Bild ist in der Lage, dein komplettes System immer wieder auf eine ganz bestimmte Frequenz einzubeamen. Mhm. Ja? Im Gegenzug, ich habe alle Möglichkeiten und freue mich, mannigfaltige Variationen meines Lebens auszuprobieren. Ist auch nur ein Satz, kreiert aber auch sofort Bilder. Ja? Ja. Also das finde ich ein sehr spannendes Thema. Und wie gesagt, da traue ich mich nicht so ran, weil du bist du viel mehr Experte. Aber was ich weiß und was ich immer wieder sehr wichtig finde auch, dass es Menschen wissen, dass Bilder die stärkste Sprache des Unterbewusstseins sind. Mhm. Die hast du nicht über Sprache, die hast du nicht über Reflexion, die hast du nicht mal so stark über Emotion, sondern das Unterbewusstsein liebt Bilder. Ja, und das kannst du nutzen. Die kannst du positiv nutzen, du kannst aber dein Unterbewusstsein, also wenn du dein Unterbewusstsein wie eine große Bibliothek vorstellst, ja, und du kommst zu dem Eingangstresen von der Bibliothek, ja, und sagst, ich möchte gern Material zu dem und dem Thema. Ja, also, und so ein Eingangsmaterial anfrage könnte sein, wenn du sowas sagst, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals noch schaffe in diesem Leben. So, das lieferst du an der Bibliothek ab. Und dann liefert dir dein Unterbewusstsein alles Material, was genau zu diesem Mangel passt. Mhm. Wo du vielleicht damals schon was nicht geschafft hast, wo etwas misslungen ist. Ja? Also das ist wirklich wie ein Magnet. Wenn du an den gleichen Schalter mit dem Satz gehst, ich möchte ein freies und für mich gutes Leben führen, ja, wird das Unterbewusstsein dir auch was liefern. Es geht nicht darum, die Positivsoße über etwas drüber zu kippen. Das wird gerne verwechselt in dieser Positiv-Thinking-Szene. Ich denke einfach positiv und alles ist gut. Nein, aber ich gebe sozusagen mir selber eine andere Möglichkeit, etwas in mir zu aktivieren. Mhm. So.
Also, das werde ich gleich mal im nächsten Seminar verwenden. Wirklich, dieses Bild mit dieser Bibliothek, das Unterbewusstsein. Ne? Also, dass man da mal an die Theke geht, also ich arbeite ja auch mit Bildern, das ist ja die ganze Matrix-Methode, ist ja damit darauf aufgebaut, mit Bildern zu arbeiten. Mhm. Also das hast du ja auch schon mal erlebt. Ne? Ja. Und ich liebe das, mir Bilder hochzuholen und mal zu fragen, ist es noch nützlich, kann es transformiert werden oder ist es etwas Nützliches, was sozusagen als Ressource integriert werden kann. Aber gerade diese, was kommen da für Bilder hoch, wenn man sich genau zu solchen Fragen mal stellt, was das kann ja jeder von den Zuhörern jetzt zum Beispiel auch selber mal machen, ne, zu seinem Thema, sich Absolut. Wirklich mal Absolut. In der Meditation darauf einlassen, zu meinem Thema gehe ich an die Rezeption meines Unterbewusstseins und frage mal, was kommen eigentlich für Bilder hoch zu diesem Thema?
Ja. Und natürlich ist es immer gut zu gucken, wo würde ich denn gerne noch mal mehr Material haben wollen.
Ja. Aber was machst du dann mit den ganzen Bildern? Also ich würde ja mit den Bildern arbeiten. Du lässt sie einfach nur kommen
Genau.
Also, und lässt sie quasi raus und dadurch dadurch transformieren sie sich, dieses, weil es geht ja um Gefühle. Also bei dem, die Bilder sind ja nur über übersetzte Gefühle. Es geht ja immer um Emotionen.
Ja, also ich würde es eher so beschreiben, in dem Moment, wo du sozusagen etwas anderes in dir aktivierst. Ja? Manchmal können es auch sehr gute Fragen sein, die man sich stellt. Fragen sind ein ganz, ganz gutes und wichtiges Werkzeug, mit dem man arbeiten kann. Auch, genau. Ja, zum Beispiel die Frage.
Ich arbeite immer gerne mit offenen Fragen. Ja. Ne? Was wäre, wenn es eine ideale Lösung gäbe?
Und das können alle, die das jetzt hören, auch ganz konkret ausprobieren. Ja? Also mal angenommen, es gibt etwas, in dem ich momentan mit mir hadere. Ja? Also bei mir ist es gerade Stress. Ja? Wird wahrscheinlich vielen so gehen in dieser besonderen Zeit, ja? Dass ich mich häufig sehr getrieben fühle und sehr angestrengt. Ja? Und dann kann man hergehen und kann sagen, okay, wenn ich, also nicht dagegen angehen, das ist das Problem der Positivszene, ach, ich muss jetzt einfach sagen, ich bin doch gar nicht gestresst, mir geht's gut und Affirmation. Nee, das ist eher ein Dagegenhalten, weil ich fühle mich gerade gestresst und das gilt es erstmal zu akzeptieren. Jetzt kann ich aber Folgendes machen und dafür könnte eine Frage sehr hilfreich sein. Mal angenommen, ich würde mich nicht so gestresst fühlen. Nur die Frage. Und dann mal gucken, so, du würdest wahrscheinlich sagen, auf Empfang gehen.
Also ich würde sagen, was wäre denn dann, oder?
Ja, also nicht, ich bin doch nicht so, ich sollte nicht so gestresst sein oder ich muss gucken, dass es mir besser geht. Das ist ein dagegen anhalten. Und ich stelle dem Gefühl, was ich habe, und das kann ich für jedes Gefühl nehmen, ich fühle mich gestresst, ich fühle mich einsam, ich fühle mich nicht verbunden. Ja? Mhm. Jedes Gefühl, das ich habe, dem sozusagen daneben etwas anderes anzubieten, in Form einer Frage. Mal angenommen, ich würde mich nicht so gestresst fühlen, dann. Und dann mal gucken, was kommt. Bei mir kommt sofort, dann wäre ich entspannter. Dann würde ich viel mehr Dinge mit mehr Gelassenheit machen können. So. Also ich biete meinem System sozusagen etwas an, womit ich in eine andere Frequenz komme. Mhm. Und das Schöne ist, wenn ich in einer anderen Frequenz bin, habe ich möglicherweise mehr Möglichkeiten, auch in andere Handlungen zu gehen.
Hast du das Gefühl, hast du die Erfahrung gemacht, dass es sofort was an deinem Gefühl verändert?
Erstmal, also ich finde, können alle ausprobieren, allein die Frage, ja, mal angenommen, ich würde mich frei und entspannt fühlen. Nur die Frage.
Ja. Ja? Öffne schon genau dieses Potenzial. Das ist ja da.
Ja.
Ist ja genauso da wie die Enge oder der Zorn oder
Und das ist das, vielleicht nochmal, um kurz den Bogen zu den Paaren zurückzubekommen, ja. Eifersucht ist ja ein Thema, was sehr häufig auftaucht, ja. Mal angenommen, ich wäre voll Vertrauen zu dir. Mhm. Ja, dann könnte ich vielleicht als allererstes dich anlächeln. Ah, okay. Was könnte ich noch? Dann könnte ich entspannter die Dinge machen, die mir gerade Spaß machen, und müsste nicht ständig so bei dir festhängen. Ja? Also ich öffne etwas und dann ist der Weg im Grunde zu schauen, okay, allein durch diese Öffnung, wie weit kann ich, wenn ich dann auch anfange, das in die Tat umzusetzen, das tatsächlich auch kreieren. Mhm. Das ist so eine der Varianten. Aber letztendlich ist das Grundprinzip, und das sind wir, glaube ich, sehr ähnlich in unserer Arbeit immer, und sagen, ich bin nicht nur der Teil, wie ich mich gerade fühle. Es kann sein, dass ich mich gerade richtig schlecht fühle. Eine schöne Variante ist auch, sich zu fragen, gibt es noch ein anderes Gefühl, außer dass ich mich schlecht fühle? Wir reduzieren uns, wir sind da wieder bei der Trance. Ja?
Ja.
Wir reduzieren uns manchmal auf ein einziges Gefühl.
Ja.
Auf
und beißen uns daran so fest. Ne?
Exakt.
Und sehen überhaupt nicht, dass es auch eine Lösung, also ich würde das mal als Lösung beschreiben, ne? Also dass es diese Lösung eben auch parallel, also in unserem Feld existiert eben alles. Also,
genau.
Ne? Eben auch die Lösung oder mehrere Lösungspotenziale. Und ich finde es super, wie du das beschrieben hast, dass man sich einfach mal mit einer offenen Frage hinsetzt am besten. Oder so, würdest du es auch so machen, dass du da meditierst, Augen zu meditieren oder einfach mal sich überhaupt mal innehalten, einmal tief durchatmen?
Absolut. Ne? Und dazu braucht man kein Yogakissen. Ne? Das kann man wirklich auch machen. Eine schöne Variante kann man auch gut zu Hause ausprobieren. Ja? Für alle, die es hören, sich einfach mal hinstellen. Ja? Sich hinstellen und sich vorstellen, ich habe um mich herum sozusagen so einen unsichtbaren kleinen Kreis, in dem ich mich befinde, und grenzten Kreis, ja. Mhm. Und ich gehe mal in ein Gefühl rein, mit dem es mir gerade richtig schlecht geht. Ja, das kann man zum Beispiel gut machen, wenn es einem tatsächlich schlecht geht. sich vorzustellen, ah, okay, ich bin gerade voll mit diesem Gefühl verbunden. Erstmal spüren, wie fühlt sich's an. Und dann etwas sehr Einfaches, aber etwas unglaublich Machtvolles zu tun, nämlich physisch, und das ist wichtig, nicht nur über Gedanken, sondern physisch, einen Schritt zu machen und rauszutreten aus diesem Kreis. Und dann mal zu spüren, wie fühlt sich's hier an. Das ist im Grunde genau das, was du immer wieder in deiner Arbeit ja auch machst. Ich habe immer andere Möglichkeiten. Mhm. Nur das Ding ist, ich kann das nicht theoretisch machen, sondern
ja, praktisch. Haben, ja, genau. Ja, wir haben halt die Wahl. Ne? Oder sagen wir mal so, wir hätten die Wahl, wenn wir sie nehmen würden, wenn wir uns die Macht geben würden, ja, die Wahl zu haben. Ja,
wenn wir uns nicht so hypnotisieren würden immer. Ich fühle mich so schlecht. Was tun wir? Wir reden darüber. Ja? Mhm. Wir erzählen es anderen. Dann fragen andere, erzähl doch mal, warum fühlst du dich denn so schlecht? Dann erzähle ich, warum fühle ich mich so schlecht? Und um mal dem Bild von dem Kreis zu bleiben, ne? Ja. Ich hypnotisiere mich jedes Mal ein Stück tiefer in diesen Zustand. Mhm. Statt zu sagen, okay, kann ich... Wie wäre es, wenn ich einfach mal einen Schritt zur Seite trete? Und wir haben diese große Fähigkeit, immer auch mal wieder Beobachter von uns selber oder Beobachterinnen von uns selber zu sein. Wir müssen es nur aktivieren. Und auch das ist in Paarbeziehungen häufig das Thema, dass sich zwei miteinander so verhaken. Im Extremfall sind zwei in ihrer Trance, ja, und wollen aus dieser Trance heraus was klären. Es geht nicht. Es ist schlichtweg unmöglich.
Naja, aber ist es nicht auch so, wir kommen schon langsam über die Zeit, aber trotzdem noch vielleicht abschließend, ich meine, warum finden sich denn Paare? Mhm. Ist es nicht deshalb vielleicht, damit man gemeinsam einen Schritt machen kann, damit man sich auch selber erkennt. Also absolut. Man findet ja immer den richtigen Partner, der genau das von einem fordert, was man sich scheinbar selber nicht abverlangt hat oder so. Ne? Also man braucht ja immer so einen Trigger, so ein Gegenüber.
Absolut.
Und gerade in der Beziehung.
Also letztendlich genau, was du ansprichst. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir suchen uns eigentlich Beziehungen, um zu heilen. Und es hat... das hat das Leben sehr klug gemacht, dass es in dem Moment, wo ich mich verliebe, ich diesen Teil, mit dem ich möglicherweise in Konflikt gehe, erstmal noch gar nicht sehe. Sondern ich kriege vom Leben erstmal den Zucker, ja, das Verliebtsein, das Gefühl von Verbundenheit, das Gefühl von endlich ist da jemand, der mich versteht. Ja. Das ist sozusagen, das Leben bietet uns damit erstmal etwas an und sagt so, damit du diesen Heilungsprozess machst, bekommst du erstmal ein kleines Geschenk. So. Das Problem ist nur, dass dann, wenn dann das eigentliche Geschenk kommt, wir es häufig nicht als Geschenk sehen, sondern dann in Fragen landen wie, ich glaube, es passt doch nicht. Oder wieso habe ich das denn am Anfang nicht gesehen, dass du so schwierig bist? Und dann geht es aber genau um das, was du sagst, dass dann eigentlich diese Form von Heilung in Gang gesetzt werden kann.
Ja. Dann kommt das eigentliche Geschenk.
Das
war jetzt, die Aussage, die Schlussaussage, oder?
Ich denke
auch. Ja. Wir könnten noch ewig weiterreden. Wir machen eine Fortsetzung, auf jeden Fall. Weil das ist so spannend, gerade so über Beziehungen zu sprechen und dann vielleicht auch über die Beziehung zu sich selber, Emotionen und so weiter. Also ich finde, das ist ein Riesenthema. Und das passt gut in diesen Podcast rein, finde ich, in diese Folge. Weil, ne, dass man die eigentlichen Geschenke oftmals gar nicht annehmen will. Ja. Weil dann wird's mühsam, dann wird's schmerzhaft vielleicht. Ne?
Und dahinter steht die Heilung.
Und wir kennen das. Ne? Und dahinter steht die Heilung.
Ja.
Wow. Ist das toll. Ist aber auch noch Weihnachten. Geschenke, genau. Geschenke.
Und für mich war es ein großes Geschenk, mit dir zu sprechen.
Dankeschön. Florian.
Danke dir.
Auf bald.
Auf bald.
Wir treffen uns wieder auf dieser Couch.
Das tun wir.
Also. Bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen. Ich schließe. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Dein Quantenfeld liebt dich. Ein Podcast über die unsichtbare Seite des Lebens. Wenn du noch Fragen an mich hast, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail unter info@dirkstegmeier.de. Das Stegmeier schreibt man mit EY. Und alle weiteren Informationen findest du auch rund um das Thema auf meiner Homepage unter www.dirkstegmeier.de. Bei Instagram bin ich auch unterwegs unter matrix.quantenheilung. Nein, Quantenheilung.matrix. So rum, da wird ein Schuh draus. Liebe Grüße und vielen Dank für dein Interesse und bis zum nächsten Mal.